Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
So, es ist 16 Uhr und damit Zeit für die Plattform. Das wäre doch schön, den in Deutschland doch immer relativ kalten Temperaturen entfliehen und eine lange, ausgedehnte Abenteuerreise machen. Viele träumen davon, aber wenige entscheiden sich wirklich dafür. Beruf und Familie halten eben viele im Alltagstrott zurück. Eine, die es wirklich gewagt hat, ist Franziska Hümon aus Ulm. Januar vergangenen Jahres brach sie auf. 15 Wochen reiste sie allein durch Asien, ausgestattet mit Rucksack und Kamera. Franziskas Weg führte von Vietnam über Kambodscha nach Myanmar, in den Norden Thailands und bis nach Laos. Doch wie bereitet man sich auf eine solche Reise vor? Was erlebt man auf so einer Reise? Und kehrt man vielleicht als ein anderer Mensch zurück? Am Mikrofon ist für euch heute Julia und ich will euch heute in tropische Gebiete und fernöstliche Abenteuer entführen. Das kann ich aber nicht alleine. Ich habe mir Hilfe geholt und zwar nämlich bei der Franziska. Hallo Franziska.
Hallo.
Herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, vielleicht stellst du dich ganz kurz einfach mal den Hörern vor, damit die so ein Bild von dir bekommen.
Ja, also du hast ja schon gesagt, ich bin die Franziska Hümon, ich lebe in Ulm, arbeite als Erzieherin in Günzburg im evangelischen Kinderhaus. Ja, und habe es gewagt, eine Reise anzutreten, die sehr besonders war, ja.
Sehr besonders. Kannst du schon verraten, inwiefern? Wenn du jetzt schon so die Andeutung machst.
Also ich habe ganz, ganz viele Sachen erlebt. Es ist eine ganz andere Welt als Europa oder auch Deutschland. Und sie hat mich auch sehr verändert, ja, die Reise.
Kommen wir in einem späteren Gesprächsblock drauf zurück. Aber erstmal jetzt kommen wir mal zu den Anfängen von der Reise. Also wie kamst du überhaupt auf die Idee nach Asien?
Also ich habe bestimmt vor 10 oder 12 Jahren mal eine ganz kurze Dokumentation über Myanmar gesehen, die ging vielleicht 20 Minuten, aber das hat mich so fasziniert, dass ich von dem Zeitpunkt an immer gesagt habe, ich will mal nach Myanmar, ich möchte dieses Land mal sehen und dieses Land möchte ich mal bereisen. Ja, und dann durch meinen Job war ich dann doch auch sehr gefangen und irgendwie ist dieser Wunsch aber nicht verloren gegangen. Und dann habe ich das Glück gehabt, 4 Monate unbezahlten Urlaub zu bekommen und habe dann gesagt, jetzt muss es sein. Aber natürlich Myanmar, Asien, ich war noch nie in Asien, ich bin noch nie alleine gereist, noch nie so lang und habe dann beschlossen, ich starte in Vietnam, weil das einfach das Land war, es gibt nur 2 Richtungen in Vietnam, du kannst nur vom Süden in den Norden, vom Norden in den Süden reisen, sodass da einfach die Möglichkeit am größten war, andere Leute zu treffen, mit jemandem zusammenzureisen, um einfach selber Erfahrungen zu sammeln. Dann war mir ganz wichtig, in Kambodscha eben das Angkor anzuschauen, um dann eben mit meinen Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, nach Myanmar gehen zu können. Und das hat sich doch sehr gelohnt, das so zu machen, weil direkt nach Myanmar wäre, glaube ich, schon um einiges noch krasser gewesen als jetzt so die Richtung, die ich jetzt eingeschlagen habe.
Inwiefern wäre das jetzt krasser gewesen?
Also ich habe in Kambodscha schon das Gefühl gehabt, dass ich so um 50, 60 Jahre zurückversetzt wurde und dass das schon extrem war. Und dann dieser Übergang von Kambodscha nach Myanmar, also das waren gefühlt nochmal 100 Jahre. Also allein die Fahrzeuge, die dort unterwegs waren, Thema Strom, du hast nie einen Strom gehabt. Das war so eine Stunde am Tag, dass du mal Strom da war oder einfach die banalsten Dinge. Ich habe auch ganz oft daran denken müssen, kurz bevor ich abgeflogen bin, war in München dieser Stromausfall, wo es für 3 Stunden kein Strom war und es ging durch alle Nachrichten, ProSieben, Sat.1, überall wurde das erzählt und oh Gott, und keiner kommt mehr zur Arbeit, und da war das so völlig normal. Da haben die Leute dann halt vor ihrer Werkstatt gesessen in der Sonne und haben halt gewartet, bis der Strom wieder da ist. Also das war so, ja.
So auch vielleicht ein bisschen ein Stück normaler Welt als hier, weil man hier denkt gleich, es bricht alles zusammen, wenn mal was nicht funktioniert. Aber was haben denn deine Freunde jetzt gesagt, dass du dich entschlossen hattest oder der Entschluss feststand, okay, Ich fliege jetzt nach Asien.
Ja, die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Über das machst du eh nicht, bis hin zu wow, echt, und boah, ich würde mir das nicht trauen. Oder auch, wie bescheuert bist du eigentlich? Das ist doch total gefährlich. Und ja, also es war so alles dabei, und auch in mir selber war so alles dabei. Ich habe auch so gefühlt, ich habe mich gefreut und war auch gespannt, aber ich habe auch so einen gewissen Respekt gehabt. Also Angst war nie dabei, aber so ein Respekt davor, das hatte ich auf alle Fälle, ja.
Ja, man muss jetzt schon sagen, es war jetzt nicht, also total spontan, oder war das so ein kleines bisschen geplant? Also kann man sagen, es war jetzt mehr ein spontaner Entschluss sofort, okay, und am nächsten Tag hast du den Flug geplant und so? Oder hast du alle so ein bisschen langsam darauf vorbereitet, es könnte sein, ich bin dann mal weg?
Genau, das war so dieser langsame Schritt, weil ich musste ja auch gucken, dass ich aus dem Beruf raus konnte für diese 4 Monate, das musste ja auch passen, und das war dann schon, also so mehr als ein Dreivierteljahr vorher stand das schon fest, dass ich diesen Urlaub bekomme, und ab da an ging es dann so los, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wo könnte ich lang reisen, wo fange ich an, wo höre ich auf, und das war auch ganz spannend. Ich habe dann am Anfang wirklich das ganz klein geplant, zuerst gehst du dahin und dann dahin und dann dahin, und im Endeffekt hatte ich aber nur den Hin- und den Rückflug, und alles andere habe ich da gemacht. Also das war dann, ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, nee, ich bin eher ein spontaner Mensch und höre lieber auf das, was mir die anderen so erzählen, was sie erlebt haben, und reagiere dann darauf, sodass ich im Endeffekt dann wirklich nur den Hin- und den Rückflug hatte, und alles andere hat sich auf der Reise ergeben, auch von den Zeiten her, von den Längen her, wie lange ich in den Ländern war, und ja.
Wow, also ich muss jetzt sagen, es wäre natürlich auch einfacher gegangen mit Pauschalreise. Warum hast du dich denn ausgerechnet jetzt für so eine Reise entschieden? Du bist ja mit Rucksack gereist, und da kann man ja so auch nicht so viel jetzt mitnehmen, muss auch viel entbehren. Wieso jetzt diese Weise zu reisen?
Da bin ich ganz ehrlich, kann ich dir nicht beantworten, warum das mir so wichtig war, dort mal ganz alleine und wirklich auf eigene Faust und mit Rucksack da zu gehen. Also ich habe vorher auch viel Pauschalreisen gemacht und eben mit dem Wohnwagen war ich viel unterwegs, aber warum das genau da jetzt so sein musste, kann ich dir gar nicht sagen.
Aber es war dir wichtig.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja. Okay, da reden wir gleich weiter nach einem kleinen Musiktitel. Es ist die Plattform. Wir reden gerade über Franziskas Asienreise. Sie ist ja ganz schön herumgekommen. In wie vielen Ländern? Magst du nochmal wiederholen?
In Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Thailand und Laos.
Wow, ganz schön viel auf einmal.
Ich hatte ja auch lange Zeit. Es waren ja mehr als 3,5 Monate. Also so.
Und würdest du sagen, wenn du jetzt schon gerade davon redest, die Zeit reicht dafür? Oder hättest du auch gerne ein bisschen länger irgendwo geblieben oder so?
Also für diese Zeit hat es gereicht, ja. So, aber ich habe von Thailand kenne ich nur Chiang Mai und in Bangkok auch nur die Koh San Watch und sonst nichts. Und Laos auch nur den Norden. Aber so für die Zahl, für die Reise war das so gut, ja.
Und für die nächste ist dann was geplant?
Das weiß ich noch nicht genau, aber es ist schon so, dass ich merke, gerade Myanmar hat mich doch ganz schön eingenommen und beeinflusst, dass ich sage, also wenn ich irgendwie die Chance nochmal habe, dort nochmal hinzugehen, dann würde ich das auf alle Fälle machen wollen, und da dann aber in einer anderen, also nicht als Tourist, sondern wenn dann irgendwie helfen in einem sozialen Projekt oder so, also eher dann in so in der Richtung.
Okay. Kommen wir aber jetzt erstmal auf die Vorbereitungen. Wir gehen immer schon weiter zu deiner Reise, aber wir haben ja nachher auch noch Zeit, darüber zu reden. Als erstes muss ja dann, nachdem du den Flug, also der Flug muss gebucht werden und der Koffer gepackt und Vorbereitungen getroffen werden. Was ist denn da so wichtig?
Mir hat es ganz gut getan, dass ich schon eine lange Zeit selber einen eigenen Haushalt geführt habe, sodass ich da einfach schon eigene Erfahrungen hatte. Und ja, ich habe so kleine Kniffe direkt richtig gemacht irgendwie. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Kleidung halt aufgepasst, dass ich nur grüne und blaue Kleidungen dabei, dass ich einfach, sobald ich irgendwie an eine Waschmaschine gekommen bin, im Grunde den kompletten Rucksack waschen konnte und eben nicht in ein weißes, rotes und ein blaues T-Shirt dabei hatte, wo du halt dann jedes Mal gucken musst, wie kriegst du die jetzt sauber, wie machst du das? Und dadurch habe ich dann gar nicht so viel gebraucht an Kleidung, weil ich doch relativ schnell die waschen konnte, relativ schnell da auch wechseln konnte. Ja, und ich habe ungefähr 2 Wochen vorher, bevor ich abgeflogen bin, mir einen Wäschekorb gepackt mit allen Dingen, wo ich gesagt habe, die brauche ich unbedingt. Also so gerade so Hygieneartikel und sowas war da alles drin. Und dann stand der im Wohnzimmer. Und dann bin ich so jeden Tag vorbei und habe mir die Frage gestellt, brauchst du das wirklich? Und dann habe ich irgendwie jeden Tag immer wieder was rausgepackt. Manchmal war es nur eine Verpackung von etwas und habe den Inhalt komplett wieder reingelegt. Und manchmal habe ich dann abgewogen und gesagt, naja, jetzt so 40 Pflaster brauchst du jetzt auch nicht unbedingt, da reicht vielleicht auch die Hälfte und ja, und habe dann eigentlich bin immer wieder vorbei, habe immer wieder was rausgeräumt, sodass ich im Endeffekt dann, ich glaube, mit 8 Kilo unterwegs war, was der Rucksack an sich dann gewogen hat und hatte zusätzlich noch die Reiseführer dabei. Ja, und bei den Reiseführern, also da kann ich nur den Tipp geben, der Lonely Planet ist super für alle, die so alleine reisen, aber er gibt halt wenig Hintergrundinformationen. Deswegen hatte ich auch für jedes Land nochmal einen eigenen Reiseführer dabei, um einfach wirklich nochmal in Geschichten reinzugehen, in verschiedene Dinge, die dir im Alltag begegnen, wo du einfach nicht direkt eine Erklärung für hast. Und da ist das schon gut, wenn man da einfach 2 verschiedene Dinge hat. Oder man reist natürlich mit einem Tablet oder mit einem internetfähigen Handy. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Möglichkeit. Habe ich jetzt nicht getan.
Hast du es bewusst daheim gelassen?
Ja. Oder? Also ich bin auch ein Mensch, die ohne Handy in den Urlaub geht oder auch am Wochenende mal kein Handy bei sich hat. Also das mache ich schon auch ganz bewusst, dann mal zu sagen, jetzt bin ich mal nicht erreichbar.
Und das hat dir jetzt nicht schlecht getan, sondern gut, oder?
Ja, es war halt teilweise, also gerade in Myanmar war es halt doch echt total schwierig, weil du halt nur ganz selten Strom hattest. Also es waren teilweise nur 2-3 Stunden am Tag, wo du den Strom hattest. Und ja, ganz witzig in Bagan, also das ist der Ort, wo ich jetzt heute auch vor einem Jahr war, gab es 3 Internetcafés und davon hatte aber immer nur einer so eine gute Leitung, dass du überhaupt ins Internet konntest. Bei allen anderen hast du nur dann zum Beispiel Facebook gesehen und sonst war alles grau und du musstest dann immer erst ausprobieren, welches von den 3 jetzt gerade diesen guten Empfang hat, dass du überhaupt reingekommen bist. Also ja, das war dann halt teilweise schon so, dass ich dann meine Woche überhaupt nicht mit jemandem hier von Deutschland sprechen konnte, weil einfach auch der Zeitunterschied dann da war.
Okay, du würdest es aber trotzdem wieder da lassen.
Ja, definitiv.
Du hast gerade auch schon erzählt, du hattest auch eine Begegnung mit Personen, oder Reisenden, die du getroffen hast, die ihr Tablet dabei hatten und die dann total abgelenkt waren eigentlich von allem außenrum.
Ja, also ich bin eingeladen worden von einer Gruppe, die sind zusammen gereist, war so eine Engländerin dabei, in Spanien, also ganz bunt gemischt und bin gefragt worden, ob ich mit ihnen zusammen essen gehe, und dann, also Abendessen gehe. Und da habe ich mir gedacht, na gut, bevor ich alleine esse, gehe ich da mit. Und wir sind dann irgendwie eine halbe Stunde durch diesen Ort gelaufen, um zu diesem einen Restaurant zu kommen, wo sie halt unbedingt hin wollten. Ja, ich habe dann festgestellt, es war irgendwie das einzige Restaurant, wo es eben WLAN gab, und so war es dann auch. Also die saßen zu viert um mich herum, alle mit einem Tablet oder mit einem iPhone in der Hand, und haben dann da im Internet gesurft, und ich war eigentlich die Einzige, die vor dem Essen saß und sich eigentlich auch unterhalten hätte wollen, was aber gar nicht möglich war, weil alle auf ihr Handy geguckt haben.
Also merke, Handy lassen wir lieber daheim, Reiseführer nehmen wir auf jeden Fall mit, ja. Dann buchen wir uns einen Flug. Sonst noch irgendwelche Vorbereitungen, die wir treffen müssen?
Nein, also ihr braucht überhaupt keine Angst haben, dass ihr irgendwas vergesst. Also ich habe mein Ladekabel für meine Kamera vergessen. Stehe in Hanoi in Vietnam und denke mir, das kann nicht wahr sein. Wie kriege ich jetzt meine Kamera wieder? Wie kriege ich da jetzt wieder Strom drauf? Aber du kriegst alles. Du kriegst es wirklich alles. Die gucken dann wirklich in ihren ganzen Sammelsurium rum, dass es irgendwo ein Kabel gibt, womit du das dann laden kannst. Und ich habe auch eine Taschenlampe. Ich habe dann extra mir noch eine Taschenlampe in Deutschland gekauft, habe aber im Endeffekt, glaube ich, 4 oder 5 mehr gekauft auf der Reise, weil halt doch, die brauchst halt, wenn es dunkel ist, und dann lässt sie halt doch irgendwo liegen. Und ja, also da sollte man echt keine Angst haben, dass man irgendwas vergisst. Es ist irgendwie alles machbar. Die sind sehr erfinderisch und sehr Ja, also können sich da relativ schnell darauf einstellen, auf das, was du brauchst. Ja, also was wichtig ist, ist Sonnenmilch und so was zum Desinfizieren einfach so, dass man mal was in die Hände mal nehmen kann, einfach doch, ja, das streifen ja auch Tiere herum, die man jetzt natürlich nicht anfassen will, aber die dann doch mal irgendwo lang gehen und ja, also das wären die zwei Sachen, wo ich sage, das ist schon gut, aber selbst Sonnenmilch kann man da unten auch kaufen, das ist überhaupt kein Problem. Ja.
Gut, das packen wir alles in den Koffer, dann hören wir uns ein Lied an und dann geht's auf Reisen. Wir sind wieder on air bei mir im Studio, bei mir im Studio ist die Franziska und sie erzählt über ihre Asienreise. Sie war in Vietnam, Kambodscha, Myanmar, im Norden Thailands so, und in Laos, also in ziemlich vielen Ländern. Also so eine Rundumreise hat 15 Wochen gedauert von Januar 2013 bis
April.
Ich ziehe dein Mikro auch hoch, damit du was sagen kannst, bis April 2013, also genau vor einem Jahr. Ich denke mal, wenn man so eine lange Reise macht, gibt es bestimmt auch ganz viele Geschichten und Begegnungen, die man macht, die einen, ich sehe es schon, nachher auch wieder schmunzeln lassen, wenn man wieder zurück
ist. Absolut, ja.
Also eigentlich so richtige Souvenirs eigentlich, also Erinnerungsstücke.
Ja.
Was ist dir denn so Besonderes passiert?
Wir waren ja vorhin schon so ein bisschen beim Thema Strom und es gab eine ganz nette Geschichte. Ich war in einem Gasthaus und es gab das Frühstück auf der Dachterrasse. Also du bist dann morgens immer angekommen und dann gab es immer Toast und dein Ei, je nachdem wie du es wolltest, ob jetzt Rührei oder Spiegelei, Marmelade und Obst dazu. Und ja, und es war ein ganz normaler Morgen. Ich kam dann wieder an und der vor mir hat eben seinen Toast noch aus dem Toaster bekommen und dann kam ich an und es war kein Strom mehr da. Und das, in dem Gasthaus gab es so zwei Helfer, die damit unterwegs waren und der eine ist dann mit seinem Besen so über die Terrasse rüber und hat irgendwie so alles zusammengekehrt, was da an irgendwie Blättern und Dreck herumlag und der andere ist durch die Küche durch und hat geguckt, was da alles flammbar ist und dann haben die mitten auf diese Terrasse ein Feuer angezündet, die Pfanne rein und haben mir dann mein Frühstücksrührei in der Pfanne mitten auf dem Feuer gemacht und mir das dann serviert. Also das war für mich dann natürlich erstmal total spannend, das zu sehen und aber auch zum anderen fand ich es auch sehr faszinierend einfach, dass sie wirklich so damit leben, dass das völlig normal ist, dass halt mal der Strom weg ist und dann macht man halt so mitten auf einer Dachterrasse ein offenes Feuer. Ja, Hauptsache die Gäste sind, bekommen ihr Frühstück.
Also es ist nochmal was ganz anderes, wie wenn du hier in Deutschland irgendwie eine Terrasse schnell mal für deinen Gast anzünden würdest. Da hättest du erstmal seltsame Blicke.
Wahrscheinlich, ja. Und dann würde wahrscheinlich irgendein Amt davor stehen und sagen, hier, aber...
Gut, die sind halt eben noch ein bisschen anders drauf.
Ja, absolut.
Dann hast du mir gerade eben noch eine schöne Geschichte erzählt. In welchem Land?
In Kambodscha auch. Also ich bin in Kambodscha sowieso ja immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen und da ist einfach viel passiert. Also ich habe über, dass die Busse Stunden Verspätung hatten, bis hin zu, dass ich stundenlang irgendwo in der Sonne stand und gewartet habe, dass jetzt der Busführer zusammen mit den Gästen, die eigentlich im Bus drin saßen, den Bus wieder repariert hatten und es dann endlich weitergehen konnte. Dann war es auch so, ich habe eben so vieles erlebt und habe mir gedacht, so und jetzt gönnst du dir mal so ein VIP $12 Busticket für eine Strecke von, ich glaube, es waren 190 Kilometer und es ist gesagt worden, wir brauchen 3 Stunden, ja, so. Und die haben mir aber das falsche Ticket verkauft. Also sie haben gedacht, ich will nach Ratanakiri. Ich kam aber aus Ratanakiri und wollte nach Mundulkiri. Und dann saß ich vor dem Hotel und habe eben mit meinem Ticket dort gewartet und dann hat der Rezeptionist dann festgestellt, ja, es ist das falsche Ticket. Und dann bin ich mit einem kleinen Motorbike zum Busbahnhof gefahren worden und stand dann vor einem so Minibus. Das heißt offizielle Sitzplätze, ich glaube 14. Ja, genau, 14. Und als ich dort ankam, saßen schon mindestens 10 Kambodschaner in diesem Bus drin. Und er hat dann meinen Rucksack mir entgegengenommen und hinten und hat dann angefangen, eben das Gepäck zu laden. Und wir würden es natürlich nach oben stapeln. Und der hat es nach vorne gestapelt und hat dann das noch festgebunden mit einem Seil und eine Decke draufgeworfen auf diese Kisten und Waren und Koffer und was da so war. Und ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können, warum er das macht. Und habe dann einen Platz zugewiesen bekommen, am Fenster und neben mir saß so ein 80-jähriger Mann, der die ganze Zeit nur gelächelt hat, weil ich die einzige Europäerin auch in diesem ganzen Bus war und er war wahrscheinlich so stolz, dass er neben mir sitzen durfte. Ja, und dann ging es los, schon mit einer halben Stunde Verspätung, und wir sind alle 500 Meter gefühlt angehalten und es sind immer Leute dazugestiegen. Es sind immer mehr, wir wurden immer mehr und ich habe immer gedacht, oh Gott, wo sind die, wo gehen die alle hin, wo passen die alle rein? Und im Endeffekt, wir waren 28 Personen, ich habe dann durchgezählt, plus noch Kinder, das Gepäck, und eine Frau hatte auch so ein gackerndes Huhn in ihrem Bastkorb auf ihrem Schoß. Also es war, ich saß in diesem Bus und habe nur gedacht, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Also es war dann im Endeffekt so, dass hinten auf diesem Wagen eine komplette Familie saß mit zwei Kindern. Auf der Rückbank, da gab es keine Lehne, sondern die haben vier sozusagen in Fahrtrichtungen gesessen und vier haben hinten rausgeschaut aus dem Bus. In den Sitzreihen saßen wir eh schon immer zu viert. Auf dem Beifahrersitz auch eine ganze Familie, und auf dem Fahrersitz saßen sie zu zweit. Also der Fahrer saß auf dem Schoß von dem anderen und ist dann so die Serpentin da hoch und runter gefahren und ich saß da drin und habe mir nur gedacht, oh Gott, wo bist du hier gelandet? Also das war schon sehr, sehr irre. Und wir haben im Endeffekt 6 Stunden gebraucht für die Strecke.
Und dann aber immerhin seid ihr angekommen.
Ja.
Und alle sind auch mit angekommen.
Ja, ich habe mir dann nur gedacht, also über deutschen Nahverkehr werde ich jetzt so schnell nicht mehr schimpfen nach dieser Erfahrung. Ja, also das war schon echte Highlight. Und das Besondere war eigentlich auch noch, wir waren dann kurz vor Mundelkiri und das ist so ein Ort, da ist rundherum gar nichts. Also da waren auch viele, sind dann schon ausgestiegen aus dem Bus und dann sind wir angehalten worden von der Polizei. Also die kambodschanische Polizei stand dann da und der Busfahrer ist aber nicht stehen geblieben, sondern ist so ganz langsam weitergerollt und der eine Polizist hat eben vorne mit dem Fahrer gesprochen und hat ihn wahrscheinlich irgendwie auch ablenken wollen, weil die anderen zwei haben hinten geguckt, was wir für Waren dabei haben und wir hatten unter anderem einen Sack mit Mangos dabei und dann haben die Polizisten diesen Sack aufgerissen und haben sich die Mangos in ihre Uniformen gesteckt und haben sich dann gefreut, dass sie jetzt 4 Mangos erreicht haben und haben dann dem Zeichen vorne gegeben, hey, hier, du kannst wieder, wir können wieder weiterfahren, wir haben die Mangos, wir haben unsere Beute. Okay. Also da sind wir dann sozusagen von der eigenen Polizei ausgeraubt worden eigentlich. Ja.
Und also die Mangos hätten sie schon mitführen dürfen, aber die Polizisten wollten halt die Mangos für sich haben.
Ja, genau, die haben eben aus dem Sack die Mangos rausgeklaut, ja.
Krass.
Ja, und die schöne Geschichte, also ich habe im Angkor Wat einem Buddha eine Räucherstäbchen angezündet und habe dafür ein Wollband bekommen. In dem Moment wusste ich nicht, wofür es steht, sondern erst als ich wieder in Deutschland war, habe ich das erfahren, dass es einfach ein Band ist, womit einem eine gute Reise gewünscht wird. Und ab diesem Zeitpunkt an ist mir nichts mehr passiert, was jetzt Nahverkehr angeht. Also ich habe dann, die Busse waren plötzlich alle pünktlich, haben alle funktioniert. Also das war dann schon sehr bewundernswert und sehr beeindruckend für mich dann, dass das sich so bewahrheitet hat.
Ja. Und natürlich auch gut.
Ja, natürlich.
Hat sich alles zum Guten gewendet.
Ja.
Okay, von dir gibt es jetzt gleich noch einen Tagebucheintrag vorgetragen. Aber jetzt hören wir erstmal Musik. Und zwar gibt es für euch auf die Ohren Wonach wir suchen von Aaron Cool. Ist nicht Englisch. Eher uncool. So, jetzt haben wir es, wonach wir suchen. Viel Spaß. Die Plattform. Bei mir im Studio ist Franziska Hümon aus Ulm. Sie hat ganze 15 Wochen alleine in Asien verbracht, hat es eben herumgereist, hatte einen Rucksack dabei, ja, so ein bisschen Backpacker-like, könnte man vielleicht sagen. Und genau vor einem Jahr, da hat sie einen Tagebucheintrag verfasst, also auf ihrer Reise hat sie den verfasst, und zwar nämlich war sie da in Bagan in Myanmar, und was sie da geschrieben hat, interessiert uns natürlich brennend, und das verrät sie uns jetzt hoffentlich gleich.
Ja, heute geht es auf die Bootstour. Um 2:30 sollen wir an der Agentur sein. Ich entscheide mich dazu, bis um 2:30 nichts zu tun, sondern in meinem Bett zu liegen und zu lesen. Ich tue aber doch etwas. Ich hole meine Wäsche ab, bin kurz im Internet und reserviere ein Zimmer in Mandalay. Dann kaufe ich noch eine Flasche Wasser und los geht es. Wir laufen in die Nähe des kleinen Hafens und finden uns bei einer Familie mit kleinen Kindern wieder. Hier werden wir herzlich empfangen und von oben bis unten begutachtet. Dann geht es auf ein kleines Boot. Wir sind nur zu dritt und das Boot ist echt klasse. Nach einer kurzen Fahrt, nachdem der Fahrer das Wasser aus dem Boot geschöpft hatte, kommen wir am ersten Tempel an. Ich steige aus dem Boot aus und versinke bis zu den Knien im Schlamm. Gerade so kann ich noch meine Schuhe aus dem Schlamm herausholen. Wir laufen an einem wunderschönen Baum vorbei. Dann sehen wir ein paar Häuser, doch es scheint niemand darin zu sein. Ein Mönch taucht auf. Er bittet uns hinzusetzen und bietet Tee, Nüsse, Reis und Ingwer an. Wir sitzen länger und quatschen. Dann führt uns der Mönch in die Tempel. Erst einen größeren und dann ein kleinerer. Hier fühle ich mich wie in einem Brotbackofen im Märchen Frau Holle. Dann geht es hoch auf den Berg. Die Treppen sind hoch und uneben. Das Innere des Tempels ist nicht so berauschend, doch durch eine wirklich schmale Öffnung in der Wand gelangen wir auf das Dach der Pagode. Der Blick ist atemberaubend. Wir sehen den Fluss und einige andere Tempel im Hintergrund. Beim Herunterklettern beginne ich darüber nachzudenken, in welche Spinnen oder andere Tiere ich bei diesem dunklen Abstieg hineinfassen könnte und bin froh, als wir wieder im Innern der Pagode ankommen. Doch gehen wir wieder den Berg hinunter und auf die andere Seite der Häuser. Hier ist es in den Sandstein ein Eingang hineingehauen. Ich muss meinen Kopf einziehen. Nach einem kurzen Weg erreichen wir die andere Seite. Nun stehen wir auf einem Vorsprung und blicken auf den Fluss herab. Der Mönch erklärt, dass das ein Ort zum Meditieren ist und es ist echt ein toller Platz zum Meditieren. Danach gibt es nochmal Tee und die letzten Nüsse. Dann geht es zurück zum Boot. Diesmal sinke ich nicht so weit ein und kann bequem in das Boot einsteigen. Und los geht es weiter den Fluss hinauf. Der nächste Halt eröffnet uns nicht gleich, wo wir sind. Nach einem Spaziergang vorbei an Bäumen mit kleinen Früchten und Bäumen mit einer gelblichen Rinde und ein paar Treppenstufen erreichen wir einen weiteren Tempel. Hier geht es mit der Taschenlampe tief unter die Erde. Wir müssen alle sehr geduckt laufen, um uns nicht die Köpfe anzuschlagen. Am Ende entdecken wir nichts. Es ist einfach eine Sackgasse, wo ein paar Leute ihre Namen auf den Sandstein geschrieben oder hineingeritzt haben. Wieder außen angekommen, können wir Souvenirs bewundern. Das Windspiel, der mir gefallen würde, ist aber viel zu teuer. Also geht es zurück zum Boot. Auf dem Weg fragen wir unseren Bootsführer nach den gelben Bäumen. Er erklärt, aus der Rinde wird die Schminke hergestellt. Sie wird mit einem Stein zerrieben und mit Wasser vermengt. Dann kommen wir an eine weitere Souvenirdecke vorbei. Auch hier hängt dieser Gong. Er will etwas weniger haben. Nachdem wir aber weiterlaufen, geht er auf die Hälfte runter. Emanuel ist sich nicht sicher. Ich entscheide mich, es zu kaufen. Denn es ist ein echt guter Preis und er ist uns sehr entgegengekommen. Den Schlegel, ein Stück Holz, bekomme ich auch dazu. Ich bin total glücklich, aber über das tolle Souvenir. Nach einem weiteren Stück des Weges geht unser Guide zu einer der Bäume mit den Früchten und lässt uns probieren. Die Früchte sind gleich klein und haben einen Stein innen drin. Die Frucht schmeckt wie saurer Apfelmus. Dann geht es zurück ins Boot. Wir fahren auf die andere Seite des Flusses und der Motor des Bootes geht aus und springt nicht wieder an. Also besuchen wir die freundliche Familie, die am Flussufer lebt. Die Kinder sind ganz aufgeregt und lachen und schreien. Sie zeigen uns, was sie anbauen, Erdnüsse. Endlich sehe ich einmal die Pflanze und weiß nun, wie Erdnüsse und Cashewnüsse wachsen. Nachdem der Motor repariert ist, treffen wir auf ein paar Fischer. Sie zeigen uns ihren Tagesfang und rauchen mit Emanuel eine Zigarette zusammen. Dann sehen wir den Sonnenuntergang. Zurück in der Stadt gehen wir etwas essen und fallen müde ins Bett.
Franziska Hymon ist ganz alleine losgezogen nach Asien, hat dort Vietnam gesehen, Kambodscha gesehen, Myanmar war sie im Norden Thailands und in Laos. Aber so ganz alleine war sie natürlich nicht. Sie hat natürlich immer wieder Leute gefunden, so Wegbegleiter sozusagen. Wie war das denn? Magst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Hast du mit manchen Leuten noch Kontakt?
Also es war ganz spannend am Anfang. Ich war halt in der englischen Sprache auch noch recht unsicher am Anfang und war dadurch dann viel mit Leuten aus Deutschland zusammen. Ganz geschickt waren auch die Niederländer, weil die halt sehr gut Deutsch verstanden haben und sie haben dann sozusagen mit mir Englisch gesprochen und ich Deutsch. Das war dann natürlich für die Umstehenden ein bisschen komisch, aber für uns war das so eigentlich perfekt. Und dann gab es einen Tagesausflug, da war ich zusammen mit einem Pärchen aus Australien, zwei Mädels aus England und einer Irländerin und ab dem Tag an, da war dann irgendwie so alle so Ängste oder so, ich könnte was falsch sagen, dann weg, weil die einfach wirklich alle in unterschiedlichen Dialekten, in unterschiedlichen Schnelligkeiten gesprochen haben. Und dann bist du immer gefragt worden, und was sagst du dazu? Und ja, das war dann so für mich einfach eine harte Schule, aber dadurch war das dann, also am Ende von der Reise war das dann so völlig normal, eben die englische Sprache zu gebrauchen den ganzen Tag über. Und dadurch sind dann natürlich auch ganz tolle Gespräche entstanden. Also ich habe auch eine Situation gehabt, wir haben vorm Guesthouse gesessen in Laos, zusammen mit einem Pärchen aus Frankreich, einem aus den Niederlanden, zwei Freunden aus England, der Maria aus Dresden, mit der ich auch heute noch Kontakt habe, und ich, und haben uns dann sozusagen über die europäische Politik unterhalten. Und das war dann schon auch spannend, da das zu hören, wie jetzt auch die Franzosen das erleben oder wie die Engländer das erleben. Und da hat man dann natürlich dann nochmal andere Einblicke erhalten zu bestimmten Themen und so, ja. Also mit der Maria bin ich immer noch in Kontakt, und in Kambodscha bin ich auch zusammen mit jemandem gereist, mit der Romy, und die lebt in Berlin, und wir besuchen uns auch noch regelmäßig gegenseitig, ja.
Gab es jetzt auch besondere Begegnungen, nicht von Reisenden, sondern von Leuten, die da gelebt haben? Also hast du mit denen hast du zu denen den Kontakt gesucht?
Klar, ganz oft. Also sobald ich irgendwie die Chance hatte, irgendwie mit einem lokalen Bus mitzureisen, habe ich das natürlich gemacht. Also das war einfach auch total spannend. Und Kambodscha und Myanmar sind halt doch auch buddhistische Länder, und dadurch sind die halt auch sehr herzlich und offen und interessiert und wollen einen einladen. Also die haben dann teilweise selber kein Geld, aber laden dich dann noch ein zum Essen, und dass du da mitessen kannst, weil sie einfach so, ja, das toll finden, dass du da bist und dass du dich interessierst dafür. Und ja, das war auch für mich immer eine ganz ergreifende Situation, weil es einfach so mir so eine ganz große Wertschätzung entgegengebracht wurde, dass ich jetzt eben da bin, und das war total schön. Und ja, ich habe auch heute noch E-Mail-Kontakt nach Myanmar, ja.
Also bist du regelmäßig von den Leuten eingeladen worden zum Essen?
Ja, das war total nett. Also ich habe
warst du dann wirklich bei denen daheim
beim Essen? Genau, mehrmals. Also ich habe in Kambodscha bin ich von der Familie eingeladen worden. Ich war auf einem Ausflug zusammen mit einer Tschechin. Wir sind mit dem Motorbike unterwegs gewesen, und wir waren an so einem Wasserfall, und die Familie hat zusammen gefeiert. Das war so um dieses Silvester rundherum. Und da ist es so Brauch, dass die Familie sich eben trifft und dann gemeinsam eben noch ein bisschen reist. Und die haben dann so ein Picknick gehabt mit lauter verschiedenen Sachen zu essen, und da war eben einer dabei, also einer der Söhne hat studiert und hat Englisch gesprochen. Und deswegen haben die uns dann sozusagen eingeladen dazu. Und er war so derjenige, der uns dann sozusagen das übersetzt hat, und wir sollen uns doch dazusetzen. Und es war dann total nett. Die Tschechin saß neben mir und hat sich eben mit dem unterhalten, der Englisch sprechen konnte. Und ich saß neben der Mama. Ich saß neben der Mama, und ich habe da gar nicht zuhören können, weil die Mama, die hat einfach mich immer wieder in den Arm genommen, und zack, hatte ich wieder eine Kelle Reis auf meinem Teller und musste dann schon immer sagen, hier, jetzt langsam, ich schaffe das gar nicht und so. Und mir gegenüber saß der Onkel der Familie und der Freund, und die haben mir dann französischen Rotwein angeboten, wo ich dann gesagt habe, also ich muss leider noch fahren, ich trinke hier keinen Rotwein, so bei 30 Grad mittags um 2. ja, und das Spannendste an dieser Situation war eigentlich, dass die Tschechin im Endeffekt dieselben Informationen hatte wie ich, nur sie hat sie eben über die Sprache bekommen, über das Englisch, und ich nur durch die Gestik und Mimik, weil die konnten sich ja alle mit mir nicht unterhalten, die Sprache hat ja bei uns gefehlt, aber durch ihre Zeichen und ihre, ja, wie sie miteinander umgegangen sind, konnte ich im Endeffekt genau dieselben Informationen, hatte ich dieselben Informationen, wie die so zusammengehören und wer da mit wem, wer ist Onkel, wer ist Tante, wer ist Oma, wer ist Enkelsohn, Freund der Familie, also das konnte ich dann auch wiedergeben, ja.
Wow, dann macht das also gar nicht so viel aus. Also wenn man jetzt irgendwie jetzt nicht die Sprache spricht.
Gar nichts. Also es geht wirklich auch nur über Zeichen. In Myanmar bin ich auch mit dem Bus mitgefahren, und neben mir saß eine lokale Frau, mit der ich mich auch überhaupt nicht unterhalten konnte. Also sie hat kein Wort irgendwie Englisch verstanden oder gesprochen, und ich ja ihre Sprache auch nicht. Aber sie hat sowas von gestrahlt die ganze Zeit und war so glücklich, neben mir sitzen zu dürfen, und hat mich auch ständig, also sie hat dann immer was eingekauft an diesen Raststätten, und ich musste dann immer alles probieren und das musst du schälen und das ist so und so. Und war dann einfach auch total glücklich, dass ich das auch angenommen habe. Also es wäre dann das Falscheste von mir, meiner Seite aus gewesen, zu sagen, hier, sie haben ja eh kein Geld und jetzt lassen sie das und behalten sie es oder so, sondern ja, das war dann für sie einfach auch total schön, dass ich das angenommen habe und da einfach ja, das ausprobiert habe und gekostet habe, was auch immer das war.
Ja. Also die Gastfreundschaft ist sehr groß.
Das Interesse ist riesig. Also ich bin auch ganz oft gefragt worden, wie das Geld in Deutschland aussieht oder auch so Sachen wie, das ist total schön, dass du hier bist. Also das so, ja, und mit den Mönchen konnte man sich super unterhalten. Da waren ganz viele dabei, die eben Englisch gesprochen haben. Ja, es war ganz oft, dass die dann wirklich kamen und ach, und sie finden das so toll, dass man sich das Land besucht. Und weil, also diese Länder sind es absolut wert, sie bereist zu werden, ja. Das auf alle Fälle.
Gut, das nehmen wir jetzt mal als erstes kleines Fazit, gibt es ein kleines Lied und dann reden wir noch darüber, ob sie nochmal reisen würde und wie sie sich denn verändert hat seit der Reise. Bei mir in der Plattform zu Gast Franziska Hümon aus Ulm. Sie hat eine Asienreise gemacht und die Plattform ist fast schon zu Ende. Aber sie hat uns ein kleines Fazit mitgebracht von ihrer Reise, das sie aufgeschrieben hat.
Ja, also als ich von Kambodscha nach Myanmar gereist bin, habe ich das so ein bisschen Revue passieren lassen, meine Zeit in Kambodscha. Und im Reiseführer von Kambodscha steht, willkommen im rätselhaften Kambodscha. Einem berauschenden und entzückenden Land mit einer glorreichen Vergangenheit, einer tragischen Gegenwart und einer noch ungewissen Zukunft. Ich glaube, dieser Satz, der sagt fast alles, was ich dort erlebt habe, wie ich die Menschen erlebt habe, wie die Regierung dort mit den Menschen auch umgeht. Und dieser Satz gilt auch für Myanmar. Also gilt wirklich für den größten Teil auch für Myanmar. Nur bei Myanmar hat er ein bisschen weniger grausamen Beigeschmack, wie es beim Kambodscha hat.
Also es ist auch dein persönliches Fazit?
Ja, das ist wirklich berauschend, es ist absolut rätselhaft, es sind entzückende und Länder, die wirklich es wert sind, bereist zu werden, das muss man einfach immer wieder sagen, die aber auch eine ganz tragische Gegenwart und Geschichte haben und wo die Zukunft wirklich noch ungewiss ist, wo es hingeht.
Du hast gesagt, du würdest vielleicht wieder hingehen?
Auf alle Fälle. Also wenn sich die Chance nochmal ergeben würde, dann würde ich super gern einfach auch nochmal nach Myanmar gehen, einfach um auch meine Bekannte nochmal zu sehen. Und ich würde aber in einer anderen Funktion gehen. Also ich würde dann nicht wieder als Tourist dorthin gehen, sondern wenn dann irgendwie zu helfen mit einem sozialen Projekt, irgendwie unterstützen oder irgendwas mitbringen. Also ich würde dann ungern nochmal als einfache Touristin dorthin reisen.
Okay.
Aber da würde ich kurz noch, also es gibt viele Menschen, die sagen, sie wollen nicht nach Myanmar reisen, weil sie die Regierung nicht unterstützen wollen. Aber man hat immer die Wahl zwischen einem Guesthouse, was von einer Familie geführt ist, und einem Hotel, was vom Staat geführt wurde. Und dieses Land ist es absolut wert, dass man sich das anschaut und dass man die Menschen erlebt.
Okay, und du würdest jetzt einfach sagen, wenn man irgendwie die Leute unterstützen will direkt, dann eben Guesthouse oder man versucht irgendwie soziale Einrichtungen oder irgendwie so was zu machen?
Also man kriegt es relativ schnell raus, was vom Staat geführt wird und was von lokalen Familien geführt wird. Und von da an kann man dann wirklich entscheiden.
Und du warst auch mehr natürlich in den Familien unterwegs, denke
Klar,
ich, so
wie das war handelt. Absolut meine oberste Priorität, einfach wirklich mit den Familien, mit den Leuten dort in Kontakt zu kommen, was eigentlich wirklich auch dieser Punkt war, was diese Reise so besonders gemacht hat und was mich einfach auch so sehr verändert hat.
Da kommen wir jetzt noch drauf zu sprechen. Was hat dich denn so verändert, wenn ich jetzt nachhaken darf?
Also ich merke einfach, dass ich innerlich viel gefestigter bin, dass ich auch viel ruhiger geworden bin. Also ich habe in vielen Situationen, wo ich wirklich erst noch mal einen Schritt zurück und drüber nachdenken, einfach, ja, was man dort so erlebt, das macht einen auch sehr nachdenklich. Also ich habe einfach auch viele Dinge ausblenden müssen. Es war für mich Zeit, teilweise schon auch so, dass ich nicht alles wirklich aufnehmen konnte, sondern dass ich wirklich ausblenden musste, Dinge, um das wirklich genießen zu können. Ja, und einfach Thema Zeit. Ich habe, wenn ich mein Tagebuch lese, da steht ständig irgendwie dran, und da hast du 2 Stunden gewartet und da hast du 3 Stunden gewartet. Aber das war völlig in Ordnung und völlig normal, und das versuche ich hier jetzt auch. Also ich bin so, dass ich Dinge, die ich eh nicht ändern kann, dass ich da einfach doch mir eine Ruhe bewahre, oder auch, dass ich ganz bewusst einfach ohne Uhr am Wochenende unterwegs bin, und ja, und das habe ich mir bewahrt, und das möchte ich auch weiterhin.
Ja, unsere Uhr zeigt leider, dass es das jetzt leider dann schon aus ist, oder jetzt aus ist. Nur ganz, ganz kurz, was würdest du jetzt Leuten raten, die irgendwie dein Interview gehört haben und jetzt sagen, eigentlich fände ich das total toll und würde ich auch gerne machen?
Oh, macht es. Macht's. Ist völlig egal, was die anderen sagen, wie bescheuert sie euch erklären. Macht es.
Gut, das ist unser Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.